Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur Energiezukunft. Mein Name ist Holger Schäfer, ich bin Mitglied des Vorstands der Stiftung Energie und Klimaschutz. Und ich glaube, wir haben heute wie immer ein sehr spannendes Thema. Wir wollen uns heute mit den sogenannten Power Purchase Agreements, den PPAs, beschäftigen. Die passen gerade sehr gut, wie soll ich sagen, unser Podcast in die Zeit. Es wird wahnsinnig viel. Wir haben es auch gerade eben schon diskutiert im Vorgespräch über das Thema Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, über Energie, Strompreise gesprochen und wie planbar langfristig sozusagen Energie abgesichert werden kann. Und da kommen diese PPAs zum Zuge und ins Spiel, über die wir heute sprechen wollen. Und wir haben, was diese PPAs angeht, einen echten Experten hier im Gespräch. Und ich bin sehr froh, lieber Stefan Dinse, Head of Industry Origination bei Vattenfall, dass du dich heute bereit erklärt hast, mit uns gemeinsam das Thema der PPAs zu beleuchten.
Ja, hallo Holger, vielen Dank für die Einladung zunächst und freue mich natürlich sehr über das Gespräch. Du hast ja auch schon eine sehr schöne Einleitung zu mir gemacht. Genau, wie gesagt, bin bei Vattenfall tätig und da vor allem im Bereich für Industriekunden sozusagen.
Wunderbar, dann würde ich sagen, gehen wir in medias res. Ich hatte gerade eben schon so professionell PPA gesagt, Power Purchase Agreements. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Was ist denn das?
Gewissermaßen muss man sagen, Power Purchase Agreements, das hört sich jetzt heutzutage eigentlich als neuer Trendbegriff an. Hat es jetzt eigentlich schon die letzten Jahre oder die letzten 5 bis 10 Jahre ist das schon so ein bisschen aufgekommen. Kam eigentlich primär zunächst eigentlich, würde ich sagen, aus den USA, wo die USA angefangen haben, direkt Stromverträge aus erneuerbaren Energien zu starten. Ist dann relativ schnell auch nach Europa geschwappt. Fokussiert man auf Deutschland, hat das ein bisschen länger gedauert, weil eben gerade in Deutschland doch die erneuerbaren Energien sehr stark gefördert wurden, genauer gesagt durch das Erneuerbaren Energiengesetz. Somit waren Verträge, und das vielleicht nochmal zur Definition als solche, was ist ein Power Purchase Agreement? Das ist letztendlich ein Direktliefervertrag zwischen einer Erzeugungseinheit, also sagen wir mal einem Windpark, und eben dem direkten Abnehmer, beispielsweise einem großen Automobilhersteller, der dann sagt, okay, ich nehme den Strom 1:1 ab, wie er eben aus dem Windpark erzeugt wird, und nutze den eben für meine Produktion. Genau. Und wie gesagt, das hat in Deutschland so ein bisschen länger gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, weil eben die Förderung sehr, sehr stark war. Man muss immer noch unterscheiden auf der einzelnen Technologieebene. Zum Beispiel im Wind-Onshore-Bereich ist das nach wie vor eher unüblich für neue Anlagen zumindest, weil das erneuerbare Energiengesetz nach wie vor sehr, sehr auskömmlich ist, beziehungsweise die Marktpreise, die für PPAs aufgerufen werden, noch nicht ersetzen können, die Förderung, die durch einen Staat angesetzt wird.
Wenn du gesagt hast, es sind direkte Bezugsverträge zwischen einer Erzeugungsanlage oder Einheit, eben im Park, und einem Stromkunden, wie lange gehen denn solche Verträge? Und vielleicht auch noch in der Abgrenzung, wenn ich Stromkunde wäre, warum mache ich nicht einfach einen Stromvertrag mit meinem Energieversorger, sondern mache ein PPA?
Du hast schon gerade nicht angesprochen. Also der PPA hat einfach den größten Vorteil. Und da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen PPAs. Langfristige PPAs gehen so zwischen 8, 10, 15 Jahre, teilweise sogar länger, auch 20 Jahre. Das hängt dann auch manchmal so ein bisschen von der Technologie ab. Führt aber dazu, dass eben durch den PPA erstmal überhaupt teilweise eine neue Anlage gebaut werden kann. Wir reden da immer so ein bisschen von der Additionality. Also eine neue Anlage wird quasi dann überhaupt durch das PPA ermöglicht. Weil natürlich eine gewisse Cashflow-Absicherung da sein muss, um überhaupt so eine Investition beziehungsweise auch eine Finanzierung anzureizen. Und das ist in dem Sinne auch schon der größte Vorteil für ein Industrieunternehmen, dass man, oder für Unternehmen, für Verbraucher im Allgemeinen, dass man sich eben langfristig mit erneuerbaren CO2-freien Strom absichern kann. Also man hat eine Preisstabilität über eine sehr, sehr lange Laufzeit. Wir wissen das selbst. Wir hatten das jetzt mit Corona. Wir hatten das mit dem Ukraine-Krieg. Wir haben das jetzt aktuell wieder ganz neu mit dem Iran-Konflikt. Es gibt sehr schnelle, volatile Änderungen, vor allem auch auf den Energiemärkten. Das betrifft natürlich dann auch gleich immer den Strommarkt. Somit schafft man da eine gewisse Stabilität für den Endkunden.
Und das kann man über einen normalen Stromvertrag nicht abbilden?
Kann man über einen normalen Stromvertrag natürlich auch abbilden, ja, aber man hat natürlich dann nicht die Komponente der Zusätzlichkeit. Und natürlich eine langfristige Absicherung ist immer ein bisschen schwierig, weil eben meistens doch ein Asset nebendran oder damit verbunden sein wird, weil einfach quasi der Strommarkt oder beziehungsweise die Strombörse nur eine gewisse Liquidität aufweist. Und damit so eine langfristige Absicherung auch nicht immer gewährleistet werden kann.
Wenn du über Absicherungen sprichst, das ist ja sozusagen, man sichert ja auf der einen Seite denjenigen ab, der produziert, weil er hat langfristige Erlösströme, und du sicherst denjenigen ab, der den Strom verbraucht, weil du ebenfalls langfristig definierte Rahmenbedingungen hast, Konditionen. Jetzt ist ja aber Wind nicht die Steckdose, wo ich immer gleich Strom rauskriege wie halt zu Hause. Wie ist denn das dann abgesichert? Wird das irgendwie nachgefahren mit irgendwelchen Produktionsschleifen? Also wie sicher ist denn sicher?
Vollkommen valider Punkt. Du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben natürlich auf der einen Seite eine volatile Erzeugung durch Wind, durch Solar, gegebenenfalls auch Wasserkraft, die natürlich nicht immer 1:1 gematcht werden kann mit dem tatsächlichen Energieverbrauch eines Unternehmens. Somit ist immer mal gegebenenfalls mehr Strom da oder weniger Strom da. Und das muss natürlich ausgeglichen werden. Und das kann natürlich durch verschiedenste Mittel erfolgen, dass man sagt, okay, man versucht das dann auch irgendwie langfristig abzubilden und langfristig abzusichern. Oder dass man, und das ist ein relativ eine Standard-Vorgehensweise, dass man auch Mengen einfach, ich sage mal, offen lässt, also auch Spotmarkt einfach aufkauft, die Mengen, die dann quasi auszugleichen wären. Und somit hat man letztendlich eigentlich das, was du auch schon anfangs beschrieben hast, warum hole ich mir nicht einfach einen Standard-Stromliefervertrag? Das ist eigentlich eine komplementäre Sache. Also man holt sich natürlich diese Residualmengen, von denen man da spricht, also alles, was dann wirklich nicht aus der erneuerbaren Energieanlage kommt, kaufe ich mir dann oder beziehungsweise liefert mir mein Lieferant. Das würde dann der Energieversorger machen, quasi der füllt die Menge auf. Und das ist immer dann so ein bisschen das Bilanzkreis Mengen ausgleichen, wenn man hier in der Energiewirtschaft davon spricht. Quasi der Bilanzkreis vom Windpark hat eine gewisse Erzeugung und der Bilanzkreis vom Verbraucher hat eine gewisse Nachfrage. Und am Ende des Tages muss quasi Supply und Demand immer ausgeglichen werden.
Es muss aber nicht der gleiche Vertragspartner sein. Also sozusagen mein Residualvertragspartner Strom kann Vattenfall sein und das PBA kann ich mit irgendeinem anderen oder in dem Fall mit euch das PBA machen und mit irgendeinem anderen Energieversorger, meinem heimischen oder sonst wem, könnte ich dann den Ausgleich.
Vollkommen richtig, genau. Nee, vollkommen richtig. Also kann das auch streuen tatsächlich. Ne? Also es gibt auch einfach, oder man kann sich ja gegebenenfalls auch die Mengen dann selbst zukaufen, sage ich mal. Es gibt ja auch gerade einige Parteien haben natürlich auch Selbstzugänge zum Strommarkt. Und können sich dann eben den Spot, also die Stromspot selbst zu kaufen, die sie dann noch benötigen.
Wir reden ja auch viel gerade über das Thema Ausbau Erneuerbare. Wir haben gerade eine Situation, wo man sagt, Mensch, Fossile ist herausfordernd, lass uns in Erneuerbare gehen mehr. Wie wichtig würdest du denn sagen, sind diese PPAs für den Ausbau? Und ich hatte dich verstanden, insbesondere wenn man über Neuanlagen spricht von Offshore. Es ist jetzt bei Onshore und bei PV eher noch über das Erneuerbare Energiengesetz abgebildet. Also Stand heute, wie wichtig ist es? Und mit Blick nach vorne, wie wichtig würdest du sagen, ist es, um überhaupt Projekte realisieren zu können?
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr relevant. Es hängt natürlich immer so ein bisschen ab, wie wird sich Politik drehen. Wir sehen natürlich gerade über die letzten Jahre eine sehr große Unsicherheit, gerade auch von Regulatorik. Was wird tatsächlich passieren in Bezug auf Vergütung, in Bezug auf beispielsweise, aber auch Richtung Industrie. Industriestrompreis ist immer ein größeres Thema. Was wird in dieser Richtung passieren? Aber grundsätzlich hast du mit dem, was du sagst, natürlich recht. Wenn ich jetzt einen neuen Offshore-Windpark, aber auch Solarpark, also EEG beispielsweise, kann größere Solarparks gar nicht mehr vergüten. Also da gibt es eine gewisse eine Hürde. Genau, eine Abgrenzung, bis wie viel sie überhaupt beziehen können an EEG-Vergütung. Und dann muss man ganz klar sagen, wenn ich den Solar- oder den Windpark bauen möchte und keine Absicherung habe, wo sich gegebenenfalls der Strompreis hinentwickelt, dann wird es sehr, sehr schwer, eine Investitionsentscheidung dafür zu treffen. Und das könnte natürlich dann dazu führen, dass generell der Ausbau ins Stocken gerät.
Wenn ich jetzt, ich antizipiere mal, ich bin ein Kunde, ich sag mal ein großer Kunde, der braucht viel Strom. Jetzt wird ja momentan gerade sehr intensiv über dieses Thema des Industriestrompreises diskutiert. Und wenn ich den Industriestrompreis richtig verstehe, ist der Industriestrompreis ja irgendwie, wenn ich industrieintensive Industrie bin, dann kriege ich einen Strompreis, der irgendwo eine Grenze hat.
Ja.
Wie würdest denn du das jetzt im Zusammenhang mit den PPAs sehen? Weil bin ich dann nicht, also schließe ich dann überhaupt jetzt ein PPA mit dir ab? Oder sage ich, jetzt warte ich mal, was mit dem Industriestrompreis passiert, weil vielleicht ist der ja besser als das PPA, das mir der Stefan anbieten kann. Oder sage ich, naja, ich nehme für einen Teil ein PPA und für den Rest hoffe ich auch. Also wie beraten da eure Kunden?
Vollkommen valide Frage. Und das hat uns natürlich auch sehr stark umgetrieben. Was passiert jetzt eigentlich mit diesem Industriestrompreis? Wir hatten das ja davor, jetzt heißt der Industriestrompreis, davor war es der Brückenstrompreis. Und in dem Sinne, das ist es ja tatsächlich auch, es ist tatsächlich auch nur eine Übergangslösung, um quasi auch die aktuelle Herausforderung, die wir am Energiemarkt haben, für die Wirtschaft, wir hatten da eingangs schon ein bisschen dazu gesprochen, eben zu verhindern, dass die Wirtschaft abwandert. Bedeutet, also der Industriestrompreis wirkt letztendlich immer nur oder beziehungsweise nur für 3 Jahre. Mhm. Was passiert danach? Jetzt muss man natürlich das auch gegenübersetzen, wenn wir beispielsweise jetzt darüber reden, wir wollen ein PPA machen mit einer neuen Anlage. Die Anlage, also ein Wind- oder Solarkraftwerk, die steht ja auch nicht von heute auf morgen, sondern die braucht Bauzeit, braucht Entwicklungszeit. Also da gehen natürlich auch 2-3 Jahre schnell ins Land. Bei Offshore ist das dann immer noch mal länger. Und somit muss man das auch eigentlich, sehen wir das eigentlich auch eher als positiven Effekt, dass wir sagen, das ist eher auch ein Brückenpreis oder eine Brückenhilfe für die Industrie, um sie quasi aufzustellen, für was danach kommt. Weil wir brauchen eine Lösung, die danach kommt. Und das sind definitiv eine der Lösungen, sind diese sogenannten Power Purchase Agreements. Und ich persönlich bin sehr glücklich, dass das jetzt auch, wir sehen natürlich die nächsten Entwürfe dann in den nächsten Wochen, dann auch wirklich berücksichtigt wird, dass PPAs ein Bestandteil davon sind. Weil es ist ja tatsächlich aktuell so, es müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden, dass ich überhaupt diesen Industriestrompreis erhalte. Und eine Maßnahme könnte sein, dass man eben einen PPA abschließt und quasi damit einen neuen Wind- oder Solarpark eben erstmal ermöglicht. Neben weiteren Maßnahmen, die theoretisch möglich sind, wie beispielsweise Investitionen in Flexibilitäten, Batterien oder gegebenenfalls innovative Konzepte zur Stromeinsparung selbst im Unternehmen. Also das ist ja noch alles ein bisschen in der Schwebe, was dann tatsächlich da aus oder wie das ausgestaltet wird.
2 Fragen. Ist der Preis immer gleich oder ist der indiziert? Also wenn ich mir jetzt gerade überlege, jetzt guckt man sich gerade an, Menschenskinder, wie gut, der Strompreis entwickelt sich jetzt gerade noch nicht, weil der Gaspreis noch nicht durchgeschlagen ist. Aber sagen wir mal, wenn sich irgendwann wieder, so wie in der Ukraine-Krise, irgendwelche Preise entwickeln würden, dass man dann sagt, Menschenskinder, jetzt ist ja meine Kilowattstunde eigentlich, die könnte ich viel teurer verkaufen als Vattenfall. Gibt es eine Indexierung? Gibt es da unterschiedliche Verträge? Oder sagt man, nö, Preis ist Preis, wir haben 8 Cent gesagt, 5 Cent, 3 Cent, irgendwas Cent. Dann ist es halt so, Verträge werden eingehalten, Punkt.
Also generell, man muss ganz eines sagen, das sind sehr, sehr individuelle Verträge tatsächlich. Also man muss auch ganz klar sagen, diese Power Purchase Agreements, gerade auf der langfristigen Seite, wenn man Richtung 10, 15 Jahre denkt, das sind jetzt keine Standardverträge. Alleine so eine Vertragsverhandlung kann mal schnell 6 bis 12 Monate gegebenenfalls, wenn bestimmte Herausforderungen entstehen, auch mal schnell länger gehen. Und sage ich mal, diesen Preisstrukturen sind erstmal prinzipiell keine Grenzen gesetzt.
Ist vermutlich kein Zweiseiter, ne?
Nee, es ist definitiv kein Zweiseiter. Also das geht schon eher so Richtung 100 Seiten. Weil dann tatsächlich doch viele Themen Risiken berücksichtigt werden. Gerade auf der volatile Erzeugung natürlich. Wie wird was gehandhabt? Aber das ist bei anderen Technologien nicht unbedingt anders. Und genau.
Und 2. Frage, die ich anschließen würde, sozusagen, das ist, wie es verhandelt ist, aber wie reagiert denn ein PPA auf Markt, also wenn man vor dem Abschluss steht sozusagen, kriegt ja irgendeinen Wert. Irgendwann muss man sich ja mal einigen, was die Energie wert ist oder was derjenige, was wert ist, keine Ahnung, was derjenige bereit ist, dafür zu zahlen, sagen wir mal so rum. Und wie reagiert es jetzt gerade? Merkt man das über die Jahre, dass das jetzt wieder, ist es mehr geworden, weniger geworden? Kommt es jetzt gerade eher unter Druck oder wird es jetzt gerade eher, werden die Märkte gerade besser für die PPA-Geschichten aufgrund der Marktsituationen, die man diskutiert? Oder lässt sich das so einfach nicht am Börsenpreis ablesen?
Ich glaube, einfach am Börsenpreis ablesen geht tatsächlich nicht unbedingt. Das Problem tatsächlich ist, wir haben eigentlich mehrere Komponenten, die da mit reinspielen. Auf der einen Seite, was ist der Strompreis aktuell wert? Was kann man tatsächlich überhaupt an den Börsen nachvollziehen? Börsen reagieren natürlich immer auch sehr schnell auf Ereignisse, die gegebenenfalls geopolitisch passieren. Wir haben das in Corona gesehen, wir haben das jetzt im Ukraine-Krieg, wo wir teilweise Strompreise von 1.000 Euro gesehen haben im Day-Ahead-Markt, also sehr, sehr starke Schwankungen. Und wir haben natürlich gesehen, also gerade in den letzten Jahren, die Future-Preise sind tatsächlich zurückgegangen, nachdem wir ein sehr hohes Niveau hatten und haben sich eigentlich wieder so ein bisschen stabilisiert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir haben ein weiteres geopolitisches Ereignis. Was passiert jetzt? Wie lange wird das anhalten? Was hat das für Konsequenzen generell in der Zukunft? Ich denke, wir haben wieder ein weiteres Learning bekommen, leider, dass letztendlich Öl und Gas ein sehr großes politisches Druckmittel ist, von
mal wieder
den Staaten der Welt und können damit letztendlich einen Zyklus in jedem Land der Welt so ein bisschen ins Rütteln oder zum Rütteln lassen. Somit ist eigentlich Preisstabilität, wenn man beispielsweise Power Purchase Agreements abschließt, nach wie vor eine super, super Sache. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie setzt sich dann so ein Preis zusammen? Also wie gesagt, das wirkt natürlich darauf hinaus, okay, was sagt die Strombörse? Da muss man natürlich schauen, wie lange kann man da tatsächlich auch in die Zukunft gucken? Was ist da wirklich liquide auch gehandelt? Im nächsten Zug kann man sich auch schauen, es gibt Fundamentalmodelle, die dann eben auch den Ausbau von Erneuerbaren oder von anderen Kraftwerksart berücksichtigen. Wie wird sich die Nachfrage entwickeln in den bestimmten Ländern? Also eher langfristige Fundamentalmodelle, die quasi als Input mit reinfließen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was ist denn überhaupt meine Erzeugerseite? Also zu welchen Kosten kann meine Erzeugerseite überhaupt produzieren? Weil es wird kein Solarpark den Solarpark bauen, wenn er günstiger verkaufen müsste, als er tatsächlich erzeugen kann. Und da reden wir dann von den Levelized Cost of Energy, also eigentlich den Stromgestehungskosten.
Wie würdest du einen Kunden skizzieren, für den ein PPA in Frage kommt? Ich vermute mal, der Bäcker wird es nicht sein, sondern eher eine gewisse Größe. Oder ist es der Bäcker nur heute nicht und irgendwann ist es vielleicht doch, wenn es Makler dazwischen gibt, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich möchte erstmal grundsätzlich nichts ausschließen, ne? Aber du hast natürlich recht, jetzt, wenn man sich mal anschaut, wie groß so ein Solar- oder Windpark sind, das sind ja letztendlich keine, oder meistens Parks, gerade im Solarbereich, größer 20 Megawatt. Im Offshore-Bereich sind wir da nochmal einiges größer, da reden wir eher von Gigawatt. Und da muss man natürlich schauen, wie kleinteilig möchte und kann man das überhaupt gestalten. Vor allem, wenn ich jetzt sage, auch, das sind ja auch gegebenenfalls höhere Transaktionskosten, die damit einhergehen, weil es eben so langfristige Verträge sind, weil es um größere Stromvolumina geht gegebenenfalls. Und wenn du mich jetzt fragst, wie heute mein Idealkunde aussehen würde, eher so Richtung 20 Megawatt ist so quasi schon der Benchmark, wo das dann für den Kunden auch interessant wird. Möchte aber auch nicht ausschließen, dass tatsächlich auch der Trend dahin gehen könnte, dass man kleinere Unternehmen auch zusammenführt und sagt, man macht irgendwelche zusammengeführte PPAs beziehungsweise Multi-Buyer-PPAs beispielsweise, um dann quasi auch den Markt zu erweitern.
Jetzt werden ja PPAs, wenn ich das richtig verstehe, auch häufiger im Zusammenhang jetzt gerade mit diesen neuen Cloud-Anbietern, also hier mit den Gigafactories und so weiter. Was ist denn das Rational dahinter? Warum, also über die reine Stromabsicherung, warum? Also die Leute gehen ja, die kaufen sich ja nicht eine Scheibe von einem Kohlekraftwerk, sondern sie kaufen sich ja bewusst eine Scheibe von einem Windpark, Offshore-Windpark, weil es eben eine CO2-arme Geschichte ist. Wie spielt das mit rein? Wie würdest du sagen, wie ist der Wert für den Kunden noch?
Um deine Frage vielleicht für den Kunden, für quasi für das Datacenter oder für den...
Ja, also für denjenigen, der auf der anderen Vertragsseite bei euch steht, weil der schließt ja nicht nur eine Kilowattstunde, sondern eine grüne Kilowattstunde, wenn ich das so sagen darf, bewusst vermute ich ab.
Genau, also ich denke mal gerade jetzt, wenn man sich das mal die Landschaft anschaut, dieser Big Tech Companies, also Google, Amazon etc., muss man auch von vornherein sagen, die waren die Vorreiter in dem PPA-Markt. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie die ersten PPAs geschlossen haben. Da würde ich mich jetzt meines Wissens zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall sind sie die größten Käufer im Markt. Weltweit. Also sie haben die größten Mengen überhaupt abgeschlossen. Und für die steht tatsächlich der Nachhaltigkeitsfokus an erster Stelle. Die haben sich ganz klar auf die Fahne geschrieben, ich möchte meine Datencenter grün betreiben. Und das machen die letztendlich in allen Ländern. Man sieht jetzt tatsächlich auch vielleicht einen gewissen neuen Trend, dass sie sich nicht mehr nur auf erneuerbare Energien fokussieren, sondern gegebenenfalls auch mit Nuklear, also Kernkraftwerken oder diesen Mini-AKWs wieder beschäftigen und als gegebenenfalls Energielieferant. Aber nichtsdestotrotz, sie wollen auf jeden Fall CO2-freie Energie für die Versorgung ihrer Datencenter haben. Das ist ein ganz klarer Trend. Beziehungsweise kein Trend mehr, das ist fundamental, würde ich sagen.
Und das ändert sich auch jetzt. Ich meine, man redet ja gerade viel über Klimaschutz und brauchen wir dies und brauchen wir jenes und ETS unter Druck und so weiter und so fort. Da werden ja viele, viele Dinge gerade europäisch, in den USA, Drill Baby Drill sowieso diskutiert. Das ändert sich auch nicht. Da seht ihr auch keine Änderung an dieser Strategie der Unternehmen oder der Kunden, ich sag mal so.
Nee, also ich denke generell, alle Parteien, die sich letztendlich auch in diesem Segment bewegen, kann ich bisher keine Anzeichen sehen, dass sich das verändert. Also dass tatsächlich die Tech-Unternehmen, und das sind jetzt nicht nur die klassischen Unternehmen, die wir kennen, sondern generell alle Tech-Unternehmen, die sehen schon ganz klar den Fokus darauf, sich CO2-frei zu versorgen.
Eine etwas technisch daherkommende, aber wahrscheinlich Frage, die davon zeugt, dass ich nicht so viel Ahnung von der Technik an der Stelle habe. Wie weit auseinander können denn Kunde und Windpark sein? Und ich meine jetzt nicht, also irgendwie, der muss nicht direkt daneben sein, aber kann ich einen Windpark in Deutschland abschließen, wenn mein Rechenzentrum in Südspanien steht?
Ja, um ganz klar zu sagen, kann man machen. Das ist dann meistens, führt das dann darauf, oder sind das dann sogenannte virtuelle Verträge, heißt der Strom wird dann in dem jeweiligen Land produziert und die Abnahme ist dann tatsächlich woanders. Und wir haben in Deutschland, beziehungsweise in Europa, den Vorteil, also wir generieren ja letztendlich jedes Mal, wenn wir eine Kilowattstunde erzeugen, einen Herkunftsnachweis, beziehungsweise im Englischen ein Guarantee of Origin. Und der kann innerhalb der EU, beziehungsweise in den teilnehmenden Ländern, verschoben werden. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stromerzeugung in Spanien habe, kann ich dieses Zertifikat auch entwerten für meinen Stromverbrauch in Deutschland.
Also ich könnte theoretisch aus einer Gasturbine in Spanien durch das Zertifikat eures Offshore-Windparks in Norddeutschland eine grüne Kilowattstunde sozusagen bilanziell machen, weil ich damit, ich lösche ein Zertifikat, so ähnlich wie so ein ETS-Zertifikat, und damit wird die Kilowattstunde zu einer entsprechend CO2-freien Kilowattstunde.
Prinzipiell richtig. Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass dann automatisch quasi der Stromverbrauch oder die Stromerzeugung in Spanien definitiv immer aus dem Gaskraftwerk.
Nee, das war jetzt,
sondern es wäre dann ein Mix und der Mix würde sich dann letztendlich entwerfen.
Stromsee, den es gibt, wo man nie so richtig weiß, wie das ist. Ja, verstanden.
Aber da möchte ich vielleicht auch zu sagen, also da gibt es wirklich zwei unterschiedliche Lager. Für die einen Unternehmen, die sagen, das ist für mich ein gangbarer Weg, dass ich sage, es führt dazu, dass ich wirklich erneuerbare Energien zubaue. Ob das jetzt in Deutschland oder in Spanien ist, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Und es gibt natürlich auch noch die anderen Unternehmen, die dann sagen, nee, es muss tatsächlich dann auch in dem Land sein, wo ich auch meinen Stromverbrauch habe, um einfach auch die bilanzielle Zuordnung in dem jeweiligen Land zu haben und auch die physische Zuordnung. Aber das eine oder das andere ist jetzt weniger gut oder schlecht, möchte ich damit sagen.
Gibt's da Trends oder ist das irgendwie, das hängt wirklich individuell vom Kunden ab? Du kannst jetzt nicht sagen, die meisten machen so, die anderen machen so.
Schwierig, da jetzt einen klaren Trend herauszulesen. Ich denke, das hängt auf jeden Fall, also ich denke, die größte Herausforderung, die wir in Europa aktuell haben, gerade für neuen Zubau von Kapazitäten, also Verbrauchskapazitäten, ist ganz klar das Netz. Und ich denke, in der Umsetzung ist es natürlich leichter, dass man sagt, okay, ich beziehe hier Strom, aber ich baue natürlich auch dort meine Stromkapazität wieder, um das dann wieder auszugleichen, weil sonst kommt natürlich das Stromgleichgewicht im jeweiligen Land dann doch aus.
Ja, man stresst den Transport dann auch irgendwann.
Ne? Richtig, genau.
Wenn du nach vorne guckst, Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Jahre PPA hast du auf dem Buckel, etwas salopp formuliert?
10 Jahre plus dürften das so langsam sein, ja.
Also sozusagen mit diesem Rucksack an Erfahrung, den du trägst und den Entwicklungen, die du gesehen hast, wenn du jetzt mal ein paar Jahre nach vorne schaust, was glaubst du denn, sind Trends, von denen du entweder glaubst, dass sie eintreten, aber vielleicht auch kannst du sagen, was ist denn der Trend, von dem du hoffst, dass er eintritt oder auch nicht?
Also was ich mir auf jeden Fall erhoffe, und das nicht nur aus Sicht des Erzeugers, aber vor allem auch aus des Verbrauchers, ist regulatorische Stabilität. Ich denke, das ist leider, wenn wir jetzt die letzten 3, 4, 5 Jahre zurückschauen, hat es da doch schon sehr große Unsicherheit gegeben. Wir sehen das beispielsweise auch im Wasserstoffbereich. Es waren jetzt mehrere Trendwellen, möchte ich mal sagen, in Bezug, okay, Wasserstoff könnte die alternative Lösung der Zukunft sein. Ob das jetzt kommt oder nicht, das ist dahingestellt. Aber es hat einfach auch diese regulatorische Instabilität dazu beigetragen, dass es nicht korrekt implementiert werden konnte. Und das sehe ich aber auch in anderen Bereichen, auch Richtung Industrie. Beispielsweise der Industriestrompreis, wie lange das jetzt auch schon wieder dauert, bis sich das manifestiert und auch gegebenenfalls wirklich auch einen Vorteil für die einzelnen Industrien gibt. Industriestrompreis 3 Jahre angesetzt, die Hälfte der Parteien können gegebenenfalls gar nicht davon profitieren, weil sie gegebenenfalls schon die Strompreiskompensation bekommen und so weiter. Also es ist, ich denke, es fehlt generell an den Rahmenbedingungen im Allgemeinen, dass die für beide Seiten wieder Stabilität bringen, weil es bringt uns nichts, nur erneuerbare Energien zu bauen, wenn wir auf der anderen Seite die Nachfrage nicht haben. Wenn die Nachfrage eben nach Asien oder wo auch immer hin abwandert, ist das nicht von Vorteil für den deutschen Industriestandort oder europäischen Industriestandort, um das mal so auszudrücken.
Und hast du das Gefühl, dass das da, wenn du sagst, in den letzten Jahren war da sehr viel Unsicherheit, dass sich das ändert oder dass das jetzt fortgeführt wird gerade?
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Antwort, muss ich dir sagen. Also man sieht schon, dass es jetzt Tendenzen gibt, dass sich das klarer darstellt. Ja, ich möchte aber nicht sagen, dass die Lösungen, die jetzt gerade vorgeschlagen sind, schon alle optimal sind. Also ich denke, die Regierungen tun sich natürlich nach wie vor schwer, gerade auch im EU-Kosmos, das alles korrekt umzusetzen. Aber es wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir da wieder richtig Stabilität reinbekommen tatsächlich.
Vattenfall ist ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in anderen Ländern. Seht ihr Unterschiede, wo ihr sozusagen im Moment gerade sagt, Mensch, da ist es schwieriger, einfacher, wenn wir über neue Projekte sprechen, oder ist es europaweit ähnlich?
Also ich glaube insgesamt, klar, es gibt Vor- und Nachteile in den jeweiligen Ländern, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es in Europa ähnlich, würde ich sagen. Also ich glaube generell, dass so ein bisschen die Transformationsphase ausgebremst ist aktuell. Ich denke mal, dass man muss auch ganz klar sagen, dass so ein bisschen dieses Thema Nachhaltigkeit und oder Sustainability, zumindest das ist mein persönliches Empfinden auch, so ein bisschen nicht vernachlässigt, aber es ist auf jeden Fall langsamer geworden. Es hat so ein bisschen, es sind jetzt plötzlich andere Themen, verständlicherweise natürlich, auch wichtiger geworden. Wie zum Beispiel, okay, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich meinen Standort sichere. Mhm. Wenn der gesichert ist, kann ich mich gegebenenfalls wieder um Nachhaltigkeit kümmern. Man muss halt jetzt eben einfach nur aufpassen, dass man da nicht ein anderes Bottleneck kreiert. Dass er sagt, okay, jetzt bauen wir da nicht weiter aus oder dann haben wir in 2, 3 Jahren wieder das Problem, dass nicht genügend Strom beispielsweise da ist oder nicht aus den richtigen Quellen da ist. Oder Netzausbau. Also ja.
Da würde ich den Wunsch jetzt sozusagen, wir nähern uns den Abschlussfragen. Du hast ein Thema gesagt mit Stabilität, aber wenn du an der Laterne reibst und ein Genie kommt raus, der Energiewende-Genie, welche 3 Wünsche hättest du denn an ihn? Also mal einen hast du ja schon mit Stabilität genannt, sagen wir mal noch 2.
Ich denke, der andere wäre auf jeden Fall, dass wir uns Maßnahmen überlegen, wie wir quasi die Nachfrage in Deutschland weiter vorantreiben, also die Stromnachfrage und damit einhergehend eigentlich auch die Elektrifizierung, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Der Industriestandort Deutschland, Europa ist groß, es gibt aber noch viele Prozesse, die eben benötigen eine Elektrifizierung und das ist natürlich einfach kostenintensiv. Mhm. Und eigentlich, das ist da muss natürlich, also wir subventionieren stark die erneuerbaren Energien, aber auch eigentlich die Nachfrage muss irgendwie gefördert werden, dass eigentlich die Nachfrage nicht abwandert, weil dann hätten wir ein ganz anderes Problem. Genau, und dann das dritte.
Du, wenn man mit zwei Wünschen glücklich ist, weiß nicht, wenn Kinder einen kurzen Wunschzettel haben, finden Eltern nie schlimm.
Ja, ich hatte jetzt gerade noch was. Jetzt bin ich gerade am Stocken. Was war der nächste Punkt noch, den ich aufgreifen wollte? Vielleicht nochmal was auch zumindest in Richtung Power Purchase Agreements ein elementarer Punkt wäre zum Beispiel Kreditabsicherung. Wir hatten das eingehend ja schon mal gesagt, dass gegebenenfalls nur die großen Unternehmen überhaupt den Zugang zu den PPAs haben. Natürlich würden wir uns als Versorger natürlich auch freuen, dass kleinere Unternehmen, beziehungsweise kleinere Unternehmen hört sich immer so klein an, aber das sind ja auch große Energieverbraucher, dass die beispielsweise durch Kreditabsicherungen, also beispielsweise, dass die Regierung einspringt und sagt, okay, wir sichern euch ab, wenn nach über die 10 Jahre Laufzeit und geben eben ein bestimmtes Konform auch gegenüber den Erzeugern, dass ihr den Strom abnehmen könnt über Laufzeit. Mhm. Das würde auf jeden Fall helfen. Und wir sehen da schon Initiativen in Europa. Es geht so ein bisschen los in Deutschland, aber das dauert einfach auch zu lange.
Ich glaube, da würden sich wahrscheinlich fast alle hinter versammeln können, hinter dem Thema, es muss alles schneller gehen, wenn es irgend geht. Wir brauchen bei manchen Sachen doch länger, als es uns lieb ist. Ich würde mit einer letzten Frage mit Stefan abschließen. Das ist unsere Klassikerfrage. Wir laufen jetzt ja auf, irgendwann kommen jetzt die Pfingstferien, kommen dann die Weihnachtsferien, kommen alle möglichen Ferien und da liest man gerne, hört vielleicht einen Podcast oder schaut einen Film. Hast du dir was vorgenommen zu lesen, wenn du mal ein bisschen freie Zeit hast? Oder was würdest du empfehlen? Welchen Tipp würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder auch mir geben?
Tatsächlich, jetzt gerade wenn wir hier im Energiemarkt sind, was ich immer empfehlen kann, was ich immer beeindruckend fand, ist, wie abhängig sind wir denn tatsächlich auch vom Strom im Alltag? Und da kann ich tatsächlich nur das Buch Blackout empfehlen. Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen, ja, es ist nicht mehr das neueste Buch, hat gegebenenfalls der eine oder andere schon gelesen, aber ich kann es tatsächlich immer wieder empfehlen, wer das noch nicht gelesen hat, weil dann kriegt man mal wirklich so einen Eindruck davon, was passiert denn tatsächlich, wenn mal der Strom nicht nur für 2-3 Stunden ausfällt, sondern über mehrere Tage.
Und mit dieser optimistischen Leseempfehlung
so wollte ich das nicht darstellen.
Beenden wir das heutige Gespräch. Herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, lieber Stefan. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch beim nächsten Podcast dann wieder zuschalten. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.